Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir haben uns auf den Weg gemacht von Suzuka nach Tokio, sind quasi schon auf halbem Weg nach Europa. Aber vorher gibt es natürlich noch das Neueste zum Rennwochenende in Suzuka. Max Verstappen hat mal wieder gewonnen, Red Bull hat einen Doppelsieg gefeiert. Die Ordnung ist wieder hergestellt in der Formel 1. Es gibt aber viel zu besprechen heute. Schmidti, in Australien war Ferrari noch ganz vorne dabei, Doppelsieg geholt, war auch von der Pace super, nah dran an Red Bull. Jetzt war wieder Red Bull eine Macht für sich. Wo kam der Unterschied her?
Ja, ich würde sagen, Melbourne hat Ferrari vielleicht ein bisschen besser aussehen lassen, als sie es tatsächlich waren. Und das Gleiche gilt jetzt für Suzuka. Suzuka ist ja die Paradestrecke von Red Bull. Die Autos mögen schnelle Kurven. Jetzt können sie auch noch langsame. Denn das Upgrade, was Red Bull gebracht hat, hat das Auto vor allem in den langsamen Kurven verbessert. Und dann glaube ich, wenn wir uns das Qualifying als Maßstab hernehmen, hat Red Bull wahrscheinlich die bessere Strategie gehabt als der Rest. Sie haben vielleicht ein bisschen Fahrt rausgenommen in den S-Kurven, haben dafür hinten den Reifen parat gehabt und haben vor allem in der Schikane beim Rausbeschleunigen ihre Zeit gut gemacht. Ferrari hat so ein bisschen die Reifen im ersten Sektor verheizt und war da gar nicht mal so weit weg. Letztes Jahr war das ja noch eine ganze Welt.
Ja, in den Trainings hatte man noch ein bisschen das Gefühl gehabt, Ferrari in den Longruns saustark. Red Bull sah da ein bisschen schwächer aus. Auch im Red Bull-Lager selbst hatte man da ein bisschen Befürchtungen. Warum hat sich das dann im Rennen nicht bewahrheitet, dass es spannender wird?
Ja, die Befürchtungen haben eigentlich noch bis Sonntagmorgen. Wir haben mit Dr. Marco geredet. Der hatte ziemliche Sorgen nach den beiden guten Longruns. Also nicht nur am Freitagabend, sondern auch den am Samstag früh von Charles Leclerc. Adrian Newey hat mir gesagt, wir müssen nur beten, dass die hoffentlich ein bisschen weniger Sprit drin gehabt haben, weil sonst haben wir ein Problem. Es ist dann am Sonntag deutlich wärmer geworden. Die Asphalttemperatur 13, 14 Grad höher als am Samstagvormittag im dritten Training. Und Red Bull hat auch einige Änderungen noch am Setup gemacht vor der Qualifikation. Ist natürlich immer ein bisschen riskant. Für die Qualifikation hat es ganz gut funktioniert, aber man weiß ja nie, wie schaut es dann auf die Distanz aus. Aber wie so oft bei Red Bull, die haben da schon ein ganz gutes Händchen und greifen ganz, ganz selten daneben.
Ja, wir haben im Rennen viel Taktikvariationen gesehen. Zweistopper, Einstopper. Leclerc zum Beispiel mit einem Einstopper von Platz 8 fast aufs Podium gefahren. Mercedes hat es auch probiert, ist aber damit auf die Nase gefallen. Warum hat es beim einen funktioniert, beim anderen nicht?
Ja, also es war ein Rennen, bei dem eigentlich der Speed und nicht die Strategie die über die Plätze entschieden hat. Das hat Andrea Stella schon am Samstagabend erzählt, als wir ihn dann gefragt hat, ja, welche Strategie könnte denn die beste sein? Wie gesagt, ein Stopp, zwei Stopp, zweimal hart oder einmal hart, einmal medium. Und er hat gesagt, im Endeffekt wird der Rennspeed das Rennen entscheiden. Und er hat genau recht gehabt. Die Ferrari waren einfach das zweitschnellste Auto. Ja. Und für Carlos Sainz, der vom Startplatz 4 losgefahren ist, war das Zweistopprennen das bessere. Für den Charles Leclerc war das Einstopprennen das bessere. Quasi der Startplatz, und Leclerc ist ja nur vom 8. Rang losgefahren, hat den Ferrari-Leuten die Taktik aufdiktiert. Ja. Und wenn man sich das Rennen von Leclerc mal anschaut, hat Ferrari alles richtig gemacht. Ab Runde 15 hatte der freie Fahrt, weil alle anderen weg waren. Und dann konnte er sein Tempo fahren. Das Tempo war unglaublich gut. Bis Runde 26 hat 10 freie Runden gehabt, obwohl die Medium-Reifen schon 26 Runden drauf hatten. Und da hat er quasi, naja, so gratis einen ganzen Haufen Leute überholt. Wenn man sich mal die Aktivität auf der Rennstrecke anschaut, Charles Leclerc hat ein einziges Auto auf der Strecke passiert, während Carlos Sainz, der mit zwei Stopps gefahren ist, aber immer weiter vorne war, fünfmal überholen musste, weil er ja dann natürlich durch seine Boxenstopps immer mal wieder hinter die gefallen ist, die später gestoppt haben.
Ja, Mercedes am Ende Plätze 7 und 9, wie schon am Start. Müssen sich die Fans und die Fahrer auf solche Platzierungen jetzt in Zukunft einstellen oder gibt es irgendwo Licht am Ende des Tunnels?
Naja, man muss dazu sagen, wenn wir uns jetzt die Qualifikation anschauen, da lag zwischen Platz 4 und Platz 9, 9 war Hamilton und dem Sainz, da lag glaube ich 1,5 Zehntel oder irgendwas. Hamilton hat einen Rutscher in Kurve 2 drin gehabt am Anfang der S-Kurven und dann haben sofort die Hinterreifen überhitzt. Dafür ist er beim Rest der S-Kurven so schnell gefahren wie Verstappen, das konnte sich bei Mercedes mal wieder keiner erklären. Also der hätte ganz locker auch auf Startplatz 4 fahren können. George Russell war fast 2 Zehntel unter seiner eigenen Bestzeit bis Kurve 13, hat dann Bock geschossen. Also man kann sich bei diesem engen Feld nichts erlauben. Wenn die ein bisschen weiter vorne wegfahren, sieht es auch ein bisschen besser aus. Aber eins ist ganz klar, also vom Speed her, Nummer 1 Red Bull, Nummer 2 Ferrari, Nummer 3 McLaren in Suzuka sowieso mit den schnellen Kurven. Und Mercedes ist schon so ein bisschen dran, aber im Moment müssen die auch auf Aston Martin aufpassen. Also ich meine, das war zwar nur ein Ein-Mann-Team dort, aber das Upgrade hat angeschlagen. Sie wussten zwar nicht wie viel, aber Alonso ist auf den 5. Startplatz gefahren. Er hätte um ein Haar ja sogar den 4. gehabt. Das ging, glaube ich, um ein paar Tausendstel gegen Sainz. Und erst im Rennen zum ersten Mal hatten wir den Eindruck, dass Aston Martin seine Reifen nicht so stark verheizt. Er konnte das Tempo gut mitfahren und er kam ja vor beiden Mercedes ins Ziel.
Ja, bei Mercedes müssen wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Hamilton hat sich ja eigentlich relativ positiv über das Auto geäußert. Warum kam die Zeit nicht, die Zeit am Ende nicht raus oder die Leistung?
Ja, das ist ja eines der vielen Rätsel bei Mercedes. Also man hat ja immer Probleme mit dieser Korrelation. Zunächst war es mal Korrelation Windkanal-Rennstrecke oder CFD oder Simulationen Rennstrecke. Das hat man so einigermaßen im Griff. Das Komische ist, Sie sehen beim fahrenden Auto, also das Auto ist ja schon auf der Strecke, anhand der Drucksensoren in den Aufhängungen, sehen Sie ja, wie viel Abtrieb das Auto produziert. Das Auto produziert 70 Punkte mehr Abtrieb als im letzten Jahr. Das ist eine Menge Holz, das sind 25% oder irgendwas. Jetzt kann man sagen, okay, es war ein niedriges Niveau letztes, aber trotzdem. Aber es kommt nicht an. Es kommt auf der Stoppuhr nicht an, sagt Toto Wolff. Und die Fahrer haben auch nicht das Gefühl, dass sie um so viel mehr Abtrieb hätten, als es vorher gespürt haben. Das ist das eine Rätsel. Und man hat sich jetzt bei Mercedes darauf geeinigt, wir müssen jetzt mal, vergessen wir mal die Upgrades, da kommt vor Imola nichts oder nichts Großes. Wir müssen jetzt mal dieses Ding verstehen. Und man geht jetzt von der ganzen Abstimmungsphilosophie des Autos ganz anders vor. Man beginnt das Auto zunächst mal nur mechanisch auszubalancieren. Mechanisch heißt also, keine Ahnung, welcher Radsturz, wie die Aufhängungsgeometrie ist, welche Luftdrücke gefahren werden. Und versucht jetzt, weil der Schwachpunkt des Autos war ja immer das Heck, dann überhitzen die Hinterreifen, dann ist das so ein Teufelskreis. Man versucht, die Hinterachse zu schützen. Das hat man diesmal ganz gut geschafft und versucht, die Vorderachse dafür mehr zu belasten. Da die Vorderreifen dann durch die Mechanik sich schneller aufheizen, kann man beim Frontflügel ein bisschen wegnehmen. Also man war eigentlich mechanisch gut in der Balance, und wenn ein Auto mechanisch gut in der Balance ist, fühlt sich das für die Fahrer auch gut an. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dann auch schnell ist. Ja. Also es fehlt halt einfach noch wahrscheinlich Gesamtabtrieb.
Ja. Kommen wir mal aufs Mittelfeld zu sprechen. Tsunoda war wieder der Schnellste, wie schon in Australien. Dadurch, dass Lance Stroll ein Horrorwochenende fast schon erlebt hat, gab es sogar einen Punkt am Ende dafür. Natürlich, die Fans waren begeisterte Japaner. Seit 12 Jahren, glaube ich, der erste Japaner wieder in den Punkten. Macht gerade keine Fehler, super Speed. Ist er ein Kandidat, der vielleicht nächstes Jahr den Aufstieg zu Red Bull schaffen kann?
Ja, also eigentlich wäre er einer, weil er wirklich gute Leistungen bietet. Er fährt fehlerlos, er überholt sehr gut. Er hat zweimal da in den S-Kurven außen überholt, was Helmut Marko ziemlich begeistert hat. Er hat gesagt, es war ein Meisterstück, was er da abgeliefert hat, der Tsunoda. Aber er ist nicht der größte Freund von Christian Horner. Christian Horner bestimmt da so ein bisschen, was gerade abgeht. Er will seinen Ricciardo platzieren. Ricciardo hat extreme Mühe, mit Tsunoda mitzuhalten. Er war diesmal ein bisschen näher dran, das muss man sagen. Es waren 66.000stel, die mit Q2 getrennt haben von Tsunoda. Tsunoda ist eine Runde weitergekommen, Ricciardo blieb hängen. Und dann kam halt natürlich gleich jetzt nach einem Kilometer der Crash mit Albon. Und das Rennen war vorbei, war ein bisschen unglücklich. Aber eins ist klar, sagt Marco, wenn der Ricciardo wirklich will, einen Anspruch anmelden will auf das A-Team, muss er 13. im Schnitt schneller als Tsunoda fahren. Und daran ist gar nicht zu denken.
Ja, wenn du schon ansprichst, der Crash, Ricciardo, Albon, erste Runde. Kann passieren, oder muss man da einem Fahrer die Schuld geben, mehr Schuld geben als dem anderen?
Ja, ich würde ein bisschen mehr dem Albon die Schuld geben, weil das Manöver war eigentlich aussichtslos, den außen in Kurve 3 anzugreifen. Es ist ja eine Linkskurve, und es war klar, dass der Ricciardo irgendwann rüberkommt, um die Linkskurve optimal anzufahren. Ricciardo hat sich ein bisschen auf das falsche Auto konzentriert, weil er links auch noch ein Auto war. Der schaut immer nach links. Rechts kam dann plötzlich der Albon, und er war im toten Winkel. Und dadurch, dass er dann ausgeholt hat, sind die beiden kollidiert, was natürlich extrem ärgerlich war, extrem ärgerlich, vor allem für Williams. Ja. Man muss sich ja die Story mal vor Augen führen. In Melbourne ein Chassis kaputt, zurückgeschickt nach England, unter großen Anstrengungen repariert, wieder zurück nach Japan. Dann crasht der Sergeant das Auto schon im ersten Training. Zum Glück hat James Wolff, der Teamchef von Williams, so ein bisschen suffisant gesagt, der Chassis war heil, aber alles andere war kaputt. Ja. Das konnte man noch verkraften. Für Sargent war es blöd, weil der neue Frontflügel, der neue Heckflügel, den gab es nur in zweifacher Ausfertigung. Das war dann natürlich dann beides wieder am Auto vom Albon. Ja. Der hat jetzt das andere Set quasi kaputt gemacht im Rennen. Also Williams ist wirklich in schwerer Teilnot. Ich weiß ja noch gar nicht, ob das Chassis was abgekriegt hat. Ja. Albon hat den Unfall ja so beschrieben, der erste Aufprall war gar nicht so schlimm, aber das Auto hat sich in die Reifenstapel eingegraben, dann irgendwo eingehakt, und dann hat das Auto rumgerissen, und dadurch wurde, man hat es gesehen, eine Aufhängung quasi aus dem Chassis rausgezogen. Ja. Also ich würde mal sagen, das ist vielleicht wieder ein Reparaturfall, und wie wir inzwischen wissen, es wird auch in China kein drittes Chassis geben. Das heißt, also, sie müssen, wenn das beschädigt ist, wieder reparieren und wieder hoffen, dass es bis dahin fertig kriegen.
Ja, neues Chassis in China bekommt Toro Rosso. Wo wir nochmal zurückkommen auf Daniel Ricciardo. Der hofft ja so ein bisschen auf die Wende, sucht jetzt nach allen Möglichkeiten, da irgendwas zu ändern. Jetzt, er setzt da große Hoffnungen, dass das mit dem neuen Chassis besser läuft. Ist das berechtigt, deiner Meinung nach?
Nee, ich glaube, das ist meistens bei Fahrern, die dann nicht mehr wissen, warum, und alles durchprobiert haben. Das wird wahrscheinlich schon so eine Art Placebo-Effekt erfüllen. Vielleicht gibt es ihm das ein Zehntel im Kopf, Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Chassis irgendwie weich wäre, weil die Chassis sind ja gerade alles relativ neu gebaut.
Ja, neben Tsunoda hatte in Australien auch Haas gepunktet. Jetzt kam man nicht ganz bis in die Top 10, was auch daran lag, dass vorne keiner ausgefallen ist. Sah aber am Start eigentlich schon relativ gut aus. Hülkenberg ja losgefahren wie eine Rakete, dann kam aber leider der Abbruch. Und bei der beim zweiten Start oder beim Restart ging dann gar nichts mehr. Was war da los? Was war das Problem?
Ja, war ein bisschen zu aggressiv mit der Kupplung. Das Motor ist in Anti-Stall gegangen, bis er dann wieder ans Laufen kommt. Man hat es ja gesehen, hat dann ziemlich da rumgefummelt am Lenkrad. Und in der Zwischenzeit sind die Autos rechts und links an ihm vorbeigeschossen. Ja. Er hat, glaube ich, 7 Positionen verloren, war dann 17. Dann war fast das Rennen fast eigentlich gelaufen. Hat dann einen frühen Boxenstopp gemacht, um ihn rauszukriegen aus dem Verkehr. Dann ist er wirklich super Rundenzeiten gefahren und extrem lange auf diesem zweiten Reifensatz und kam dann sehr spät an die Box. Es war gewollt. Wir haben heute früh Ayao Komatsu noch am Bahnhof in Nagoya getroffen. Er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, war es nicht ein bisschen zu spät? Sagt er, nee, wir waren ja schon relativ nah dran am Tsunoda und wollten dann natürlich, als wir gesehen haben, dass der Tsunoda früh reinkommt, unseren Vorteil haben wir dann gesucht, das Reifendelta so groß wie möglich zu machen. Wir haben ihn extrem lange draußen gelassen. Er sagt, der Hülkenberg ist auch klasse Rundenzeiten gefahren. Das konnte man verantworten. Und sie wollten ihn dann niederfahren, den Tsunoda mit einem viel frischeren Reifensatz. Aber ich glaube, der Hülkenberg ist es vielleicht ein bisschen zu schnell angegangen. Am Anfang sind die Rundenzeiten wirklich gepurzelt. Ja. Also der kam wahnsinnig schnell näher, aber dann war irgendwie bei 5,5, 6 Sekunden war Schluss und hat es dann leider nicht mehr gereicht. Aber man muss noch vielleicht auch dazu sagen, Magnussen ist ja ein Einstopprennen gefahren, auch sehr gut gefahren, muss man sagen. Das wäre letztes Jahr unmöglich gewesen mit diesem Haas. Ja. Also die haben diese Baustelle haben die aufgeräumt, wirklich so, wie sie Ferrari im vorderen Feld aufgeräumt haben.
Ja, was ist deine Meinung ohne den Fehler von Hülkenberg am Start? Hätte er den Tsunoda gepackt?
Ich würde mal sagen, es wäre ein heißer Kampf zwischen den beiden geworden. Ja, wirklich.
Haas hat auch Ayao Komatsu gesagt, das Upgrade-Rennen beginnt bald, auch bei Haas. War in letzter Zeit, in den letzten Jahren nicht so die Stärke von Haas, die Weiterentwicklung. Jetzt will man die Upgrades vorziehen. Was hast du da gehört? Wann geht's los? Was kommen da für Teile?
Also eigentlich soll es in Imola losgehen, aber man hat es geschafft. Jetzt man kann ein Kit oder zwei Kits natürlich bis China fertigstellen. Das heißt aber, die nächsten zwei Rennen, China und Miami, wird es nur ein Fahrer bekommen. Dieses Aero-Paket ist dann ungefähr so 70-80% dessen, was in Imola am Ende kommt. Jetzt muss man natürlich die schwere Entscheidung treffen, wer von den beiden bekommt es. Was wir jetzt gehört haben, ist, in China wird Kevin Magnussen das Auto mit der neuen Konfiguration fahren. Das hat den Grund, er muss in Imola im ersten Freitagstraining aussetzen, weil er für Oliver Biermann da Platz macht. Ja. Und man wollte jetzt nicht, dass man jetzt im Hülkenberg, sagen wir, in China das neue Auto gibt, Magnussen das neue Auto dann in Miami, weil er wieder in Imola einen Nachteil hat. Dann hat man gesagt, okay, der Nachteil in Imola wird dadurch aufgewogen, dass er jetzt in China die neue Spezifikation fahren darf.
Ja, also Hülkenberg leicht benachteiligt, aber da wird das gute Teamplay, glaube ich, auch in letzter Zeit belohnt. Also ich glaube, der Magnussen hat ja gute Leistungen.
Und wir wissen ja immer noch nicht, wie gut es ist. Ja. Also ich meine, was bei Haas ganz klar fehlt, ist Abtrieb. Ja. Man hat das an allen Speedmessungen gesehen. Haas war wirklich im Qualifying an allen 4 Speedmessungen die Nummer 1. Ja. Also das heißt natürlich ganz klar, das sind alles schnelle Stellen, wo gemessen wird, wo man praktisch Vollgas fährt. Die haben zu wenig Abtrieb. Aber wie gesagt, ein gut ausbalanciertes Auto und deswegen einen sehr guten Reifenverschleiß.
Genau. Neben der Strecke ist in letzter Zeit nicht so viel passiert, auch bei Red Bull. Um Christian Horner wird es langsam ein bisschen ruhiger. Die einzige Person, die da ein bisschen momentan interessant ist, ist Adrian Newey. Da kommen immer wieder Gerüchte auf. Aston Martin, Ferrari. Was hörst du? Ist er wechselwillig?
Ja, also du hast genau die beiden Teams angesprochen, die hinter ihm her sind. Aston Martin, kennt ihr da ein paar Leute, die haben das mehr oder weniger bestätigt. Er soll, hat mir Toto Wolff erzählt, auch in Bologna am Flughafen gesehen worden sein. keine Ahnung, vielleicht wurde es auch von irgendjemand lanciert, aber auch Fred Vasseur ist an ihm dran. Man muss dazu sagen, bei Newey, der kann nicht ganz so einfach weg. Oder einfach kann der Verstappen auch nicht weg. Aber sagen wir mal, das ist bei ihm nicht ganz so einfach. Er hat einen Vertrag, der läuft erst aus, wenn dieses Hypercar-Projekt RB17 fertig ist. Ja. Newey und Christian Horner waren am Wochenende vor dem Grand Prix von Japan in Tokio und haben schon versucht, dieses Projekt oder dieses Auto, obwohl es noch gar nicht fertig ist, schon an reiche Japaner zu verkaufen. Also da steckt schon auch ein Druck dahinter. Man will da natürlich Kohle machen mit dem Auto.
Wann soll das fertig sein?
Im September 2025. Also vorher wird der Newey da nicht weggehen, außer er legt seinen Bleistift nieder und sagt, hey, Leute, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja. Man merkt es ihm an, ich habe auch eine Zeit lang mit ihm gesprochen, er leidet extrem unter dieser Situation, unter diesem Machtkampf dort, weil einfach die Stimmung, ich würde mal sagen, ein bisschen unterkühlt ist. Ja. Manchmal denkt man sich, die reden eigentlich ganz, ganz normal miteinander, aber wenn man dann doch mal da im Motorhome ist, man merkt schon, jeder ist sehr vorsichtig. Ja. Horner versucht jetzt natürlich überall Freunde zu finden und Markus ist dann oft isoliert mit seinen österreichischen Freunden an einem Tisch. Also, und ich glaube, das geht dem Adrian Newey auf die Nieren, weil er ist ein Typ, der will eigentlich nur seine Autos konstruieren oder er lebt halt in dieser Welt, in dieser Technikwelt und der will sich dann nicht groß mit Politik abgeben.
Ja, kommen wir zum nächsten Rennen. Shanghai ist mal wieder im Kalender nach langer Pause. Dann auch gleich noch ein Sprintrennen. Keiner weiß so genau, wie die Autos auf der Strecke funktionieren. Was erwartet uns da auch vor allem im Training? Kann es über Überraschungen sorgen?
Ja, wir wissen auch noch nicht, wie jetzt der Asphalt wie der sich darstellt. Also Pirelli behauptet, es gäbe keinen neuen Asphalt, aber da bin mir nicht ganz so sicher. Irgendeiner der Fahrer hat behauptet, man hätte da neu asphaltiert. Ja. Also nehmen wir mal an, man hätte nicht, dann ist der Asphalt auf jeden Fall mal um 5 Jahre gealtert. Shanghai ist eine Rennstrecke, wo die Vorderachse am Limit ist. Das heißt also eigentlich eine bessere Rennstrecke für Mercedes, eine bessere Rennstrecke für Ferrari. Und wenn der alte Asphalt wirklich noch der Maßstab ist, das ist eine Strecke, wo der Reifen sehr gerne schnell körnt. Ja. Und das ist ja die Stärke von Ferrari. Also ich glaube, Ferrari wird sicher wieder etwas besser ausschauen, das weiß man auch bei Red Bull. Und deswegen waren wir ganz froh, dass man jetzt wieder einen Doppelsieg gelandet hat. Vielleicht sollte man ganz zum Schluss noch sagen, ich habe es am Anfang vergessen, es war ja ein guter Vergleichsmaßstab. Suzuka im September, Ende September 2023 mit jetzt, weil die Autos letztes Jahr schon in einem weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium waren. Man konnte die gut vergleichen, im Qualifying war ja auch beides trocken, damals und jetzt. Und das Auto, das sich am wenigsten verbessert hat über den Winter, war der Red Bull. Ja. 0,68 Sekunden, Ferrari 0,86 Sekunden, Mercedes 1,1, aber wie gesagt, das war eines ihrer schlechtesten Rennen. Und am meisten verbessert hat sich der Aston Martin mit 1,7 Sekunden, oder fast 1,8 Sekunden. Ja. Was auch daran lag, dass er letztes Jahr da richtig schlecht war. Und dass man jetzt mit dem Upgrade und vor allem mit einem Auto, der schnelle Kurven kann, was es letztes Jahr nicht konnte, viel besser dastand.
Ja, Shanghai, ist es eine gute Strecke für ein Sprintwochenende? Kann man da überholen?
Überholen kann man auf jeden Fall. Ich glaube, es ist schon deswegen eine gute Rennstrecke für ein Sprintrennen, weil es eben so viele Unbekannte gibt. Ja. Und jetzt hat man nur ein freies Training. Also da kann sehr, sehr viel passieren. Leclerc ist ja schon fast froh, dass er jetzt 2 Qualifyings gibt. Er hat gesagt, meine einzige Stärke ist jetzt meine Schwäche. Er versteht das gar nicht. Ja. Er kriegt die Reifen nicht mehr ins Fenster und wird dauernd von Carlos Sainz gebügelt. Und er sagt, Gott sei Dank gibt es 2 Qualifikationssitzungen, kann ich ein bisschen üben.
Ja, und es gibt eine neue Park-Vermehr-Regel. Kannst du mal kurz erklären? Ist es für die Teams nicht mehr ganz so... Ach so, ganz so schwierig.
Jetzt, ich muss kurz überlegen. Ja, genau, es ist nicht mehr ganz so schwierig. Ja. Also wenn der Sprint vorbei ist, dann dürfen die Autos wieder angefasst werden. Man kann die Planken austauschen, man kann an den Autos am Setup was ändern. Also wer sich jetzt da im FP1 verzockt, der ist jetzt nicht den Rest des Wochenendes in einer schlechten Fahrzeugabstimmung gefangen.
Genau, also man weiß nicht, was passiert, auch wenn im Qualifying oder im Sprintrennen es schon nicht so spannend aussieht. Es kann sich dann im richtigen Rennen nochmal alles ändern. Und es ist eine große Unbekannte. Wie gesagt, wir sind lange nicht dort gefahren. Es kann viel passieren. Wie Schmidti schon gesagt hat, vielleicht kann Ferrari Red Bull auch wieder herausfordern. Uns würde es freuen. Wir wollen Abwechslung, wir wollen Spannung. Ja, und wir sind natürlich dann vor Ort oder von zu Hause und melden uns dann auf jeden Fall wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt bei Ihnen zurück. Bis dann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
Servus.